Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert. Guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast. Es gibt weitere. Es gibt Hörbücher. Es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ich muss da ganz klar zu sagen, wenn es so wäre, wir können es nicht ändern. Ich verstehe ihre Angst. Sie hat die Angst vor der Diagnose. Hat das Kind diesen Autismus oder nicht? Weil es ändert erstmal mit 10 Monaten gar nichts.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Eure Fragen werden heute beantwortet. Vitor, ich sehe dich hier auf dem Bildschirm, du bist schon voller Energie.
Genau, und vielen Dank nochmal fürs Einsenden der ganzen Fragen. Es waren wirklich sehr viele. Wir haben ein paar ausgesucht, damit das nicht zu voll wird. Und du wolltest doch einen Witz erzählen. Letztes Mal war es ja so lala. Mal gucken, heute? Wie ist es heute?
Ja, heute ist besser. Ich durfte mich ja diesmal auch ein bisschen drauf vorbereiten. Ich wusste, dass du diese Frage stellst. Klingt voll abgesprochen gerade, oder?
Nein.
Klingt nicht abgesprochen. Nein. Also ich habe mal geguckt und ich finde, es gibt total wenig Väterwitze. Gibt es wirklich. Wenn du das eingibst bei Google, dann hast du die 100 Top-Väterwitze. Und habe ich mir die heute Morgen beim Kaffee durchgelesen. Einen habe ich mitgebracht, weil den fand ich fast von diesen ganzen 100 Witzen, die ich heute Morgen gelesen habe, am vortragbarsten, wenn man es dann so formulieren darf. Lehrer zum Schüler. Sagt deinem Großvater, er soll morgen zu mir in die Schule kommen. Nicht mein Vater, fragt der Schüler. Nein, ich möchte deinem Großvater zeigen, wie viele Fehler sein Sohn in den Hausaufgaben gemacht hat.
Ja,
aber ja. Da war nichts Besseres bei. Oder der andere war Platz 2, den ich so bei den 100 Vaterwitzen für mich rausgesucht habe. Der Vater sagt zu seinem cleveren Sprössling, Mäxchen, dein Lehrer macht sich große Sorgen wegen deinen schlechten Noten. Ach Papi, was gehen uns denn die Sorgen anderer Leute an?
Das ist besser.
Find's besser?
Ja, aber warte mal, ich schreibe mir kurz was auf. Memo später lachen. Gut, wollen wir anfangen?
Ist mir scheißegal, wer dein Vater ist, wenn ich hier angel, läuft hier keiner übers Wasser. Den fand ich nämlich auch noch stark. So, gehen wir direkt rein in die Fragen und Vito, da kommt auch schon die erste von Denis. Guten Morgen, ihr zwei. Ich wollte mein Glück mal probieren und hoffe, dass meine Frage drankommt. Vito hatte mal oft auf Insta über Frühpubertät gesprochen und dass da auch erst ein Schweißgeruch auftritt. Nun ist es aber so, dass der Schweiß meiner Tochter 2,5 Jahre nach Essig riecht. Kann das normal sein? Vielen Dank für eure Mühe. Ich folge dir schon länger auf Instagram und höre regelmäßig deinen Podcast, so wird es richtig ausgesprochen. Macht weiter so und ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Das ist schon mal nett.
Vielen Dank zurück. Also es ist auf jeden Fall so, genau, ich hatte mal einen Post gemacht über die Pubertät und es ging mir eher darum zu zeigen, ab wann sollte man so ein bisschen hellhörig werden. Und das ist, wenn die, also Präpubertät, das heißt, wenn die Kinder einfach zu früh in die Pubertät kommen, dann kann man sagen, naja, ist nicht so schlimm, dann sind sie halt mit 6 oder 7, ne? Da haben sie Mädchen halt früher ihre Pubertät. Damit geht aber einher, dass die Wachstumsfugen sich schließen. Und das heißt, die Kinder haben dann einen Kleinwuchs und deswegen, und nicht nur das, sondern es kommt auch zu hormonellen Problemen. Und deswegen ist wichtig, dass sowas wirklich dem nachgegangen wird. Und da gibt es die Grenze, weil sie das Alter auch gesagt hat, das ist nämlich wichtig. Also die Grenze bei Mädchen liegt bei 8 Jahren und bei Jungs bei 9 Jahren. Ab der Grenze dürfen Pubertätshormone wirken, also anfangen zu wirken, ne? Dass dann Schweißgeruch kommt, dass eine leichte Behaarung kommt oder so. Also das dürfte sein. Oder bei Mädchen auch, dass das Brustwachstum ein bisschen da ist. Sollte trotzdem immer mal gezeigt werden dem Arzt, aber das dürfte ab dem Alter sein. Mit 2,5 und vorher zum Beispiel, ich habe mal ein 6-jähriges Mädchen gehabt, mega Schweißgeruch. Schweißgeruch, also wirklich so ein Erwachsenen- oder so ein Teenie-Schweißgeruch. Mhm. Das Kind hatte tatsächlich eine früh einsetzende Pubertät und hat dann Blocker bekommen. Das muss dann gespritzt werden, aber das muss gemacht werden, damit dieses Kind einfach nicht zu früh in die Pubertät kommt, weil dann, wie gesagt, das Wachstum durch die Sexualhormone dann zum Stillstand kommt. Und ein sechsjähriges Kind, wenn man sich überlegt, wie groß das ist klein, ne? Und deswegen muss man das aufhalten und das kann man gut aufhalten und man hat dann eigentlich auch keine Probleme, wenn man erwachsen ist. Aber mit 2,5, also man muss sich klar werden, wie entsteht Schweißgeruch? Schweiß riecht nicht. Das kann sich keiner vorstellen, aber das Schweiß riecht nicht. Ja. Es ist aber so, dass der Schweiß in Kombination mit den Bakterien auf der Oberfläche der Haut dann dazu führt, dass die bestimmte Stoffe dann verstoffwechselt werden von den Bakterien und das führt dann zu diesem Geruch. Und der ist ja, wie wir wissen, sehr eigen. Jeder riecht so ein bisschen anders nach Schweiß. Der eine ist so ein bisschen modrig, alt, der andere ist irgendwie, also ja. es gibt ja wirklich verschiedene Schweiß. Und es gibt dann auch Menschen, die können so viel schwitzen, wie sie wollen. Und die stinken eigentlich fast gar nicht nach Schweiß. Also das ist, hat manchmal auch was mit Hygiene zu tun. Das heißt natürlich, wenn ich mich häufiger dusche, dann ist das kommt das weniger vor. Aber es gibt auch Menschen, und das muss man auch wirklich sagen, die können so oft duschen, wie sie wollen. Sobald da ein Tropfen Schweiß drauf fällt, riecht das einfach, weil einfach ihre Hautbakterienzusammensetzung anders ist. Und die Denise sagt ja jetzt, dass es so nach Essig riecht, ne? Ja. Also das ist ja schon etwas sehr Spezielles. Es gibt bestimmte Stoffwechselerkrankungen, wo zum Beispiel der Schweiß anders riecht, ne? Also tatsächlich auffällig riecht. Zum Beispiel so, also sie ist jetzt schon zu alt dafür, aber es gab früher eine Krankheit, die gibt es immer noch, aber Phenylketonurie, ganz komischer Name. Mhm. Ja, das wird, da wird bei den Babys, wenn sie auf die Welt kommen, wird ja dieser Test an der Ferse gemacht, dieser Bluttest. Oh, das war der ursprüngliche Test, das wurde ausgeschlossen und da rochen die Kinder so so Hasenstallmäßig. Und das ist ein ganz klassischer Geruch dafür. Das heißt, wenn das Kind tatsächlich so diesen essigstarken Geruch hat, würde ich das einmal dem Arzt vorstellen und einfach mal irgendwie Klamotten, die das Kind vielleicht getragen hat und so gerochen hat, einfach mal dem Kinderarzt zeigen, um zu gucken, ist es wirklich so intensiv? Manchmal kann man mal einen Urintest machen, um zu gucken, sind das Keton, also Aceton oder, also ich würde es auf jeden Fall einmal dem Kinderarzt zeigen und das ist natürlich schwierig, so ein Kind, was dann da in die Praxis kommt, dann würde ich einfach Klamotten, wo man sagt, boah, das riecht jetzt wirklich danach, das würde ich mitnehmen und dem mal zeigen, um zu gucken, ob man vielleicht irgendwas übersehen hat oder nicht. Aber das ist selten. Meistens liegt es einfach daran, dass die Kinder einfach in bestimmten Stellen im Körper einfach eine andere Bakteriendichte haben und das riecht dann einfach so. Auch manchmal in Kombination mit Waschmittel. Also ne, wenn das Waschmittel dann sehr parfümiert riecht, in Kombination mit bestimmten Schweiß, kann das dann auch komisch riechen. Also ich würde es auf jeden Fall zeigen.
Und mitnehmen.
Mitnehmen, genau. Also, ne, das Kind vor allem.
Das ist klar. Aber auch.
Na, so klar ist das nicht. Ich habe Eltern, die kommen zum Kindergartenattest, ne, das sind so diese, Kind ist frei von Infektionen, wo der Kinderarzt sich das Kind angucken muss, bevor es in den Kindergarten kommt. Und ich, also, bestimmt jede Woche steht mindestens eine Mutter oder ein Vater da ohne Kind. Wo ich dann sage, ja, schwierig. Wie soll ich denn gucken, ob das Kind gesund ist?
Stark. Ja. Dass es sowas gibt. Interessant. Ja. Vitor, dann weiter zur nächsten oder willst du noch was hinzufügen?
Nee, das war's.
Okay, Eileen schreibt Folgendes. Hallo lieber Kidstock, ich habe so ein komisches Gefühl bei meinem 10 Monate alten Sohn. Nun nimmt mich leider keiner ernst und alle spielen es runter. Mein Sohn zeigt einige Muster, die ich so von anderen Babys überhaupt nicht kenne. Und daraufhin fing ich an zu googeln. Sollte man ja eigentlich nicht machen. Zu Recht, wie ich gemerkt habe. Er ist sehr ruhig, fordert kaum Aufmerksamkeit und spielt überhaupt nicht. Ich habe ihn noch nicht einmal laut lachen hören. Wenn wir ihm Spielzeug geben, dreht er es meistens in der Hand nur hin und her. Er erkundigt lieber die Gegend, anstatt sich mit etwas zu befassen. Von Anfang an wollte er immer alles nur beobachten. Er zeigt keinerlei Interesse. Augenkontakt hält er ebenfalls nur kurz. Grimassen oder Geräusche versucht er nicht nachzumachen. Und wenn wir ihn rufen, kommt er zwar, aber oftmals reagiert er auch gar nicht. Sobald er aber andere Geräusche hört, wie zum Beispiel Fenster, Fernseher, Staubsauger etc., reagiert er sofort. Ich weiß, in dem Alter kann man so etwas schwer erkennen, aber mein Gefühl macht mich wahnsinnig. Ich bin
am Weinen und verzweifelt. Kannst du mir etwas dazu sagen? Muss ich mir wirklich Sorgen machen? Selbst Fremde haben mich schon oft gefragt, ob er vielleicht ein Autist ist. Wenn Leute mit ihm rumlabern, guckt er sie nur an und irgendwie reagiert er dann auch nicht.
Klar, die Mutter hat gegoogelt. Das ist nicht gut, weil wenn man googelt, ist man entweder gleich tot oder man hat irgendwie eine schlimme Krankheit. Aber nichtsdestotrotz sollte man die Sorgen der Mutter ja wahrnehmen. Letztendlich, ob es ein Autismus ist, ob das Kind einfach so ist und einfach ruhiger ist oder ob, egal was es ist. Die Frage ist immer, also ihre größte Angst ist ja jetzt, das Kind könnte einen Autismus haben.
Korrekt.
Ich muss da ganz klar zu sagen, wenn es so wäre, wir können es nicht ändern. Verstehst du? Also ich verstehe ihre Angst. Sie hat die Angst vor der Diagnose. Aber aus der ärztlicher Sicht gibt es nichts, wo man sagt, man muss das jetzt ganz stark forcieren und gucken, hat das Kind diesen Autismus oder nicht, weil es ändert erstmal mit 10 Monaten gar nichts. Ne? Mhm. Also außer das Kind würde jetzt irgendwelche Auffälligkeiten haben, indem es zum Beispiel, es isst überhaupt nicht oder es ist irgendwie stark anders eingeschränkt, aber dann würde das Kind dementsprechend behandelt werden. Also, ne, wenn das Kind sich nicht motorisch nicht weiterentwickelt und so, egal ob es ein Autismus ist oder ob es einfach eine motorische Entwicklungsstörung ist, würde man ja dann Physiotherapie oder in die Richtung fördern, das Kind medizinisch fördern, so dass es, also sie hat Angst vor der Diagnose, aber die Diagnose an sich ist erstmal kein Grund, jetzt schon alle Hebel in Gang zu bringen, nur um zu schauen, ob dieses Kind wirklich diese Diagnose hat. Andersrum, es geht gar nicht in dem Alter, eine Diagnose eines Autismus zu stellen. Es gibt einen frühkindlichen Autismus, da sind wir so im Kleinkindalter, aber mit 10 Monaten. Also natürlich hat sie gegoogelt und sie hat geguckt, mein Kind lacht nicht, mein guckt nicht, hört nicht auf den Namen und mein Kind, keine Ahnung, spielt nicht mit Sachen. Wenn ich das eingebe oder das auf mal alle Kinder appliziere, die 10 Monate alt sind, dann kommen ganz viele, bei denen das passen würde. Es gibt ganz viele, die mit 10 Monaten irgendwie nicht gerne die lachenden Babys sind, gibt es, ne? Mhm. Die gucken halt einfach, mal lachen sie, aber die interagieren nicht viel. Es gibt Kinder, die, also mit 10 Monaten hört man nicht auf seinen Namen. Also selten, muss man sagen. Da hört man auf Laute, ich habe die Story ja mal erzählt, ne? Unser Sohn hat irgendwann mal mit 1,5 gedacht, der heißt Nein, weil wir so oft Nein gerufen haben, weil er alles angefasst hat. Also du kannst deinem Kind alles beibringen. Und natürlich ist doch ein Staubsauger und ein Fernseher und diese komischen Geräusche doch viel interessanter als Lian oder Kevin oder Marie zu hören. Ne? Das ist ein doofes Wort, was da gerufen wird. Da ist ja noch gar kein, mit 10 Monaten ist da noch fast gar keine Assoziation dazu. Bei manchen schon, aber muss nicht sein, dass man bewusst weiß, dass das der Name ist. Das Kind hört ein Geräusch, Marie, oder hört den Namen. Das ist ja ein Geräusch für das Kind. Es hat ja noch keine Bedeutung. Ne? Also es weiß ja nicht, dass es so heißt, sodass es da einfach, es klingt doof und deswegen dreht es sich nicht um, während der Fernseher oder der Staubsauger viel interessanter ist. Und dass Kinder sich wenig mit Sachen beschäftigen, gibt's auch. Also ich kenne 2-Jährige, die ungern mit Sachen spielen. Und es gibt andere, die mit 1,5 sich 10 Minuten hinsetzen können und ein halbes Puzzle machen können. Also das ist auch sehr individuell. Letztendlich sollte man bei diesem Kind jetzt einfach nur schauen, dass es jetzt nicht entwicklungsgestört ist, also dass es motorisch auf der Höhe ist, dass es irgendwie zum Beispiel, dass es gut hört, ne? Also dass es zum Beispiel brabbelt, vor sich hin brabbelt oder so und einen Blickkontakt mit 10 Monaten, ja klar machen die das schon mal, aber wenn es jetzt wirklich ich sag mal, wenn das Kind nie den Blickkontakt hält, jetzt kommt ja die U6 mit 12 Monaten, dann wird der Kinderarzt oder die Kinderärztin ja sich mit dem Kind, wird ja interagieren und wird ja schauen, ob das Kind sie anguckt oder nicht. Wenn es da gar nicht angeguckt wird, da muss man mal die Augen checken. Also da muss man mal schauen, ob nicht das Kind vielleicht ein Augenproblem hat, eine starke Fehlsichtigkeit. Also bevor der Autismus im Raum steht, habe ich ganz viele andere Diagnosen, die ich abklären muss. Ich hatte ein Kind, was nie, ich kann ja mal von meinem kurz erzählen, mein zweiter, der ist jetzt 4, der erste hat Bücher geliebt, wirklich geliebt, wir haben eine riesige Bücherei hier zu Hause, weil der tausende Bücher hatte, der zweite hat nie sich gerne Bücher angeguckt, nie, vorgelesen ja, aber so wie der andere, dass er sich hingesetzt hat mit uns und dann gerne geguckt hat und so Wimmelbücher und sowas hat er nie gemacht, bis wir dann irgendwann festgestellt haben, der sieht überhaupt nichts, der hat einen massiven Sehfehler von +8 und der hat einfach, der hat
hat einfach nichts gesehen. Mhm. Der hat die Bücher nicht gesehen und deswegen hatte er keinen Bock. Und deswegen muss man halt einfach drauf schauen, dass bei so Kindern, wenn die wirklich irgendwie nicht fixieren können oder nicht, dass man das augenärztlich abklärt. Nicht, dass man denkt, oh, der guckt mich, der lacht mich nie an, weil er das vielleicht gar nicht sieht. Vielleicht sieht er ja dieses Spiegel, ne, dass man lacht und das Kind lacht zurück und sowas. Vielleicht merkt das Kind das gar nicht, sieht es das gar nicht, weil es einfach nicht kann. Ne? Also bevor das die anderen Sachen im Raum stehen und wie gesagt, das kann man frühestens im Schulalter irgendwie diagnostizieren und vorher ist es eher so ein Verdacht, kommen ganz viele andere Sachen, wo man schauen muss, ob das Kind, wie gesagt, gut sieht, sich gut entwickelt und dann gibt es einfach, wir sind nicht alle gleich. Es gibt genug Kinder, die einfach unterschiedlich sind.
Wieder zusammengefasst, jetzt hast du vieles gerade skizziert. Was würdest du denn jetzt Aline mit an die Hand geben wollen?
Auf jeden Fall sollte sie diesem Gefühl nachgehen und deswegen das bei der nächsten Vorsorge, die ja jetzt demnächst ansteht, ansprechen. Und man könnte, ich empfehle immer bei solchen Sachen, die zum Beispiel Verhalten angehen oder so, dass man Videos macht. Ne, jeder hat heutzutage ein Handy. Es sollte jetzt kein Video von irgendwelchen Geschlechtszeilen sein und so. Da habe ich mal was drüber erzählt, dass man das nicht machen sollte. Aber jetzt so Verhalten aufnehmen, ne, dass man so viele verschiedene Situationen, damit man so einen Eindruck bekommt, was die Mutter meint, weil häufig in der Praxis ist ja alles neu, hell und sowas fürs Kind. Das heißt, das Kind agiert vielleicht dort ganz anders und deswegen solche typischen Situationen nicht nur einmal aufnehmen, sondern mehrmals. Jetzt hat man ja noch ein bisschen Zeit bis zum Termin und das dann dort wirklich zeigen. Da ist man als Arzt immer oder Ärztin dankbar, dass man da wirklich was hat, wo man dann draufschauen kann und dann kann man auch ganz klar sagen, nee, gucken Sie, das ist normal in dem Alter oder man würde sagen, stimmt, irgendwie guckt er nicht richtig oder so, ne? Und dann kann man daraus was sehen. Also das würde ich auf jeden Fall machen.
Die Laura hat uns auch geschrieben, Vitor, und ich lese es mal vor. Hallo Vitor, hallo Gerrit. Ich hätte ein paar Fragen für den nächsten Podcast. Ihr macht das so gut, ich habe mir extra ein Podimo-Abo zugelegt. Gut so. Es sind jetzt 4 Fragen, Vitor, die ich vorlese, wobei die Laura am Ende sagt, dass Frage 2, da hat sie am meisten Aufklärungsbedarf. Aber ich würde jetzt einfach mal alle 4 Fragen einmal vorlesen oder wollen wir ganz schnell Ping-Pong 1, 2, 3, 4 machen?
Ja, mach 1, 2, 3, 4 und vielleicht bei der 2 dann länger.
Ja, okay. Was tun, wenn meine Tochter 1,5 Jahre mich zum Einschlafen ständig kneift und bei einem Nein bitterlich anfängt zu weinen und das zu Bett gehen bringen dadurch länger dauert?
Ist das die erste Frage?
Das ist die erste Frage,
die zweite? Ja. Da muss man ganz klar sagen, also wenn ich damit ein Problem habe, dass sie mich kneift und kneifen hört sich nach Schmerz an und ich dann dem Kind, sie hat es ja richtig gemacht, ne, Kindern mit 1,5 Jahren kann man das erklären, aber häufig ist so dieses Au oder sagen Stopp, das möchte ich nicht oder sagt man Au laut, ein Signalwort, dass das Kind sich da weiß, also das möchte ich nicht, ist ja richtig, natürlich, und also dann muss ich aber auch mit der Situation umgehen müssen, dass das Kind halt dann weint, ne, es ist ja sowieso vielleicht ein bisschen, also schläfrig und dann so ein bisschen knatschig, sage ich mal, und dann kriegt das auch noch von der Mama so ein Nein, dann weiß man, das kann schnell ausufern, aber und dann wird das Ganze zum Problem, aber das sollte nicht mich dazu verleiten, wenn ich das nicht möchte, es jetzt einfach mit mir machen lassen, mich da kneifen zu lassen, nur damit das danach schneller geht, also ne, man muss so einen Mittelweg finden, es ist doof, dass sie danach weint und dann wird das alles vielleicht statt eben mal eine halbe Stunde, dauert es 1,5 Stunden, weil sie dann sich kaum beruhigt, nur weil ich eben mal Nein gesagt habe oder Aua. Aber ich sag mal so, wenn man sie dabei begleitet, bei dieser Frustration, ist das auch vollkommen okay. Es wäre jetzt nicht in Ordnung zu sagen Nein und ich hau ab oder so und lass die da weinen. Aber Nein zu sagen und das Kind weint und danach begleite ich mein Kind in der Frustration oder in dem Gefühl jetzt, dann ist das vollkommen okay. Auch wenn es für mich erstmal bedeutet, dass es für mich mehr Arbeit ist, in Anführungsstrichen.
Akustisches Signal, fand ich ein ganz guter Hinweis. Also nicht nur Nein zu sagen, sondern Aua, Nein vielleicht.
Genau, ne, weil jeder kennt Aua, viele Kinder kennen Aua, das auch so wenn Kinder zum Beispiel beim Stillen beißen oder so, dass man denen dann auch sagt, also Aua, ne, das ist so ein Wort, wo Kinder auch intuitiv wissen, oh, Schmerz, will sie nicht, ne, will ich auch nicht, ne.
Ja. Genau. Frage 2. Ist es möglich, dass es eine Art Verstopfung beim Pupsen gibt? Meine Kleine leidet gerade nachts ganz stark an Blähungen und muss weinen, wird deswegen wach, krampft und so weiter. Lefax ist unser ständiger Begleiter und mit meinem Kinderarzt komme ich leider auch nicht weiter. Vitor, das ist der Fokus.
Also, dass Bauchschmerzen nur abends kommen, ist komisch.
muss man einfach sagen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Verstopfung habe, leider eine Verstopfung, dann habe ich die Verstopfung immer. Klar können die Schmerzen über den Tag verteilt kommen, aber sie sagt ja, immer abends haben wir das Problem. Ja. Das ist komisch. Also das ist vor allem immer nachts. Ne? Also das ist schon mal komisch, weil wenn ich Beschwerden habe, habe ich sie auch mal tagsüber. Also nicht nur immer nachts. Und immer bedeutet irgendwie schon, seitdem sie ein kleines Baby war und jetzt ist sie ja 1,5. Das hört sich für mich jetzt nicht wie eine körperliche Störung an, sondern eher eine Regulationsstörung. Eine klassische, die Kinder kommen nicht zur Ruhe, wachen immer wieder auf, lassen sich dann kaum beruhigen, weinen, krampfen, also ne, ziehen die Beinchen an und schlafen dann wieder. Wer viel schreit, schluckt viel Luft, der pupst auch viel. Also das wird irgendwie dann manchmal falsch assoziiert. Trotzdem sollte, falls wir sie falsch verstanden haben, sollte geguckt werden, wenn sie sagt jetzt, seitdem sie 1 ist oder so, wenn das, also man sollte schauen, ob es abends etwas gibt, was sie isst, was sie zum Beispiel nicht verträgt. Also zum Beispiel, sie trinkt gar keine Milch mehr. Mit 1,5 Jahren isst sie zum Beispiel jetzt schon vollkommen vom Tisch zum Beispiel. Sie isst, trinkt gar keine Milch mehr, wird auch nicht mehr gestillt. Aber abends vom Schlafengehen trinkt sie noch eine Kuhmilchflasche oder so, ne? Ist ja auch vollkommen okay, so abends vom Schlafengehen. Und danach hat sie immer die Bauchschmerzen. Da muss man gucken, naja, hat sie vielleicht eine Laktoseintoleranz, ne? Oder verträgt sie die Kuhmilch einfach nicht, wegen des Milchzuckers zum Beispiel. Das kann natürlich Bauchschmerzen, Flatulenz, also viel Blähung, viel Pupsen und sowas machen. Dann, das sollte man schauen, aber wenn sie auch tagsüber die Milch trinkt und da hat sie die Probleme nicht und mal isst sie abends Brei und dann isst sie nichts und sie hat das immer, dann ist das also mit angehender Wahrscheinlichkeit nichts Körperliches, sondern das ist einfach eine Regulationsstörung im Sinne von, dass sie sich nicht schlecht beruhigen kann, die Schlafphasen werden nicht gut miteinander verbunden, sie wird dann wach, fordert dann ein, dass dann jemand da ist oder nicht da ist und man versucht vielleicht schon ein bisschen, sage ich mal, das Kind vom elterlichen Bett schon abzugewöhnen. Also da gibt es viele Faktoren, die da mit reinspielen können, aber etwas, ein Kind, was normal gedeiht, gut wächst, gar keine Probleme sonst hat und immer nachts immer wieder aufwacht und Lefax. Also Lefax in dem Alter muss man schon sagen, die 5 Tropfen, die man dann dem Kind gibt, das ist kein Medikament, das irgendwelche Luft aus dem Bauch nimmt. Das ist, da glauben die Eltern, dass das hilft, aber es gibt genug Studien, die zeigen, das hilft nicht. Also in dem Maße, sie müsste das viel mehr trinken und natürlich, das schmeckt total süß, dieses Medikament. Man kriegt das in den Mund reingetröpfelt und plötzlich soll der Pups auf einmal, der böse Pups, der die ganze Nacht mich wach gehalten hat, soll dann plötzlich weg sein und der kommt pünktlich morgen um 23 Uhr wieder. Nein, das ist eine typische Entwicklung des Kindes. Der Schlaf ist noch nicht ganz ausgereift. Man kann nur gucken, dass man guckt, dass man Rituale einführt, dass man regelmäßig immer das Gleiche macht, weg von diesen Tropfen und eher guckt, dass man dem Kind ein gutes Einschlafritual gibt. Vielleicht in der Nacht, wenn es wach wird, ein Kuscheltier oder ein Schnuffeltuch oder bei mir vielleicht schläft es ja noch im Beistellbett so daneben, dass man ein Händchen halten kann oder so, also dass das Kind braucht was anderes und nicht Lefax. Vielleicht auch einfach nur Nähe.
Und schauen, das fand ich auch ein ganz guter Hinweis, abends zum Abendbrot, was es denn dann noch kurz vorm Einschlafen immer gegessen hat, wenn es
genau,
da irgendwo was gibt.
Also,
Kuhmilch,
genau,
was du gerade
also
gesagt
es,
hast.
Wenn, genau, ja.
Nächste Frage. Ich war zusammen mit meiner Tochter an Corona erkrankt. Gibt es nun eventuelle Sachen, auf die ich achten sollte bei meiner Tochter in Bezug auf Long-Covid?
Also kommt drauf an, was für ein Alter das Kind hatte. Man weiß, je älter die Kinder sind, desto häufiger erkranken sie an Long-Covid. Ist aber trotzdem sehr, sehr selten, muss man sagen. Aber also zur Unterscheidung, Long-Covid bedeutet, ich habe Symptome in der Erkrankung gehabt, die nicht weggehen. Oder länger als zum Beispiel diese 1-2 Wochen, die man dann da mal so richtig krank ist mit Fieber oder sowas, die dann länger bestehen bleiben. Das ist Long-Covid. Das häufigste ist Fatigue, also so eine richtige Erschöpfung, dass man irgendwie plötzlich irgendwie einen Mittagsschlaf machen muss, man kann nicht mehr richtig klar denken häufig, man ist so ein bisschen wie dauermüde, aber wirklich nicht nur dieses normale Müde, sondern wirklich erschöpft. Das haben ganz viele. Oder man läuft ein Stockwerk und hat das Gefühl, man ist einen Marathon gelaufen. Das ist ganz häufig. Gliederschmerzen sind bei Kindern häufig oder Muskelschmerzen können bei Long-Covid bestehen bleiben. Das sind so die häufigsten Sachen. Natürlich, wenn es ein stärkerer Verlauf ist, dann auch mit der Lunge. Also, dass man dann immer noch permanenten Husten hat zum Beispiel. Das ist der Long-Covid. Aber auf was achten muss man nicht. Man muss halt nur, also man therapiert das ja, sage ich mal, symptomatisch. aber man sollte es auf jeden Fall dem Kinderarzt zeigen, wenn irgendwelche, wenn man das Gefühl hat, komisch, das ist bei Long-Covid bei der Covid-Erkrankung aufgetaucht und dann ist es aber, uns geht es jetzt wieder gut, in Anführungsstrichen, aber das ist geblieben. Das wäre ja Long-Covid, das würde ich auf jeden Fall mit dem Kinderarzt besprechen, ob man da irgendwie was machen muss oder es einfach nur beobachtet erstmal. Dazu gibt es ja Post-Covid. Post-Covid bedeutet, ich war gesund, alles ist gut und dann plötzlich 2-3 Wochen später tauchen Symptome auf, die vorher nicht da waren. Und das gibt's auch, ist aber auch selten. Aber auch, da können auch wieder diese Schöpfung oder dass mir alles wehtut oder sowas, das kann dann plötzlich auftreten. Aber da auch dann dem Kinderarzt zeigen, aber dass man jetzt unbedingt auf irgendwas achten muss, weil ganz häufig kommt dann das und das oder so, das nicht. Also bei Kindern muss man ganz klar sagen, ist die Infektion jetzt mit Delta, bei Omikron wissen wir es noch nicht ganz genau, aber bei Delta, die ist ja die häufigste Variante, eher ein banaler Infekt mit 1-2 Tage Fieber und dann ist auch wieder gut.
Die Frage 4 von Laura, die sie in ihrer Gesamtfrage gestellt hat. Meine Kleine ist relativ lauffaul und schmeißt sich draußen, wenn sie nicht mehr mag und ich gerade natürlich keinen Kinderwagen oder Ähnliches dabei habe, einfach auf den Boden. Sie wird mir aber irgendwann echt zu schwer. Wie geht man damit am besten um?
Also sie ist ja eineinhalb. Wir reden jetzt hier nicht von einem Vierjährigen oder von einem Dreijährigen. Da ist die Laufschrecke noch groß. Eineinhalb ist wirklich, also wenn sie wirklich, sie war doch eineinhalb, oder?
Ja, korrekt.
Also eineinhalb ist wirklich, also da können wir, also lange, es gibt natürlich Kinder, die mit eineinhalb richtig viel laufen, aber mit eineinhalb, haben die meisten gerade erst angefangen zu laufen. Also ne, im Schnitt zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr fängt man an zu laufen und dazu glauben, dass ich jetzt hier irgendwie einen halben Kilometer zum Lidl laufen kann, das klappt nicht. Auch nicht irgendwie, auch 100 Meter können schon wirklich für so ein kleines Kind, was eine Laufstrecke, also ein, wie heißt das,
eine Schrittlänge
von ein paar Zentimetern hat, das ist massig. Ne? Also da würde ich erstmal gucken, wann passiert das und in dem Alter muss man ganz klar sagen, vorsorgen. Wenn du nicht vorsorgst, dann musst du es halt schleppen. Also ne, es ist einem 3- oder 4-Jährigen kannst du erklären, ich verstehe, dass deine Füße so kaputt sind und aber leider kann ich dich jetzt nicht tragen, weil du schon so schwer geworden bist, oder schwer würde ich nicht sagen, dann denken sie, sind dick, aber ne, du bist jetzt schon so groß geworden und wir laufen mal gemeinsam und ich halte dich an der Hand und stütze dich oder so. Also, dass man so einen Kompromiss findet und das Kind irgendwie, und wir zählen mal die Schritte, bis wir zu Hause sind, mal gucken, wie viele wir geschafft haben, ne? Dass man daraus so ein bisschen so einen Ansporn macht, dass das Kind dann so ein bisschen vielleicht von diesem Erschöpfung kurz wegkommt und man dann die letzten paar Meter vielleicht noch schafft. Aber mit eineinhalb Jahren, da muss ich einfach, wenn ich keine Trage habe oder keinen Kinderwagen mitgenommen, dann muss ich es schleppen. Also, weil da kann man nicht denken, dass das Kind, warum läuft es denn jetzt nicht? Und das hat nicht damit zu tun, wenn man sagt, naja, wir haben doch gerade angefangen. Vielleicht ist es in der Wohnung die ganze Zeit rumgelaufen und das ist auch eine Riesenstrecke, den ganzen Tag auf den Beinen und dann soll es jetzt plötzlich rausgehen, dann ist es einfach fertig. Ne? Mhm. Und gerade im Winter mit Schneeanzug, das ist unfassbar schwer.
Präventiv würde ich einfach mal sagen, wenn kein Kinderwagen dabei ist, guck mal, ob vielleicht auch eine Trage, die kann man überall schnell irgendwie in den Rucksack packen oder dabei haben, vielleicht in Betracht kommt, dass man das Kind, auch wenn es schwer ist, dann diese letzten paar Meter dann in die Ziellinie oder über die Ziellinie trägt.
Ja, genau, also so würde ich es auch machen. Dass man immer irgendwie noch im Rucksack, man hat ja meistens mit eineinhalb noch eine Windel, dass man im Wickelrucksack da einfach so eine kleine Trage noch drin hat. Ne? Ja. Also, oder wenn ich weiß, mein Kind möchte große Strecken, was ich nicht glaube, dass es große Strecken sind, aber ich möchte es halt oft dabei haben, dann würde ich das tragen.
Dann der Absatz, den sie noch eingefügt hat, war, ich würde mich ultra freuen, wenn eines meiner Anliegen vorkommen würde. Wir haben jetzt alle 4 Fragen beantwortet. In der Fragerunde auf Instagram habe ich es bisher noch nie geschafft. Gerade die zweite Frage, Vitor, die du gerade ausführlicher beantwortet hast, ist mir ziemlich wichtig, weil ich da einfach nicht weiterkomme. Ansonsten freue ich mich über alles und höre die nächste Folge. Bis dahin, ich wünsche euch ein tolles Wochenende und eine wunderbare Weihnachtszeit. So, die nächste Frage. Wann ist HA-Flaschennahrung bei Säuglingen wichtig und sinnvoll, wenn diese nicht gestillt werden? Sollte es schon gemacht werden, wenn ein Elternteil nur Allergien gegen Gräser etc. oder Asthma hat? Oder müssen da schwerwiegendere Ausgangslagen vorherrschen? Stimmt es auch, dass HA-Milch dünner und bitterer ist als normale Prä? Und damit auch weniger sättigt und gegebenenfalls die Kinder vermehrt spucken lässt? Vitor, jetzt direkt an dich diese Frage. Da sind viele Fragen drin versteckt. Einmal
kann man aber ganz schnell beantworten. Atopischer Formenkreis. Dazu gehört, das ist ein Oberbegriff und darunter fällt Allergie, egal welche. Ob ich Nahrungsmittelallergien habe, Gräser, Pollen, also jede Pollenallergie, Hausstaubmilbe, also jede Allergieform, Neurodermitis und Asthma. Diese drei Erkrankungen nennt man zusammen, gehören zum atopischen Formenkreis. Und wenn einer der Familienmitglieder, Mutter, Vater oder Geschwister, an einer dieser Erkrankungen leidet, dann ist die Empfehlung, dass das Kind, wenn es nicht gestillt wird, eine HA-Nahrung bekommt. Das heißt, eine Prä-Nahrung sowieso und dann HA für Hypoallergen, weil Studien gezeigt haben, dass dann das Allergierisiko oder das Atopierisiko an später an einer dieser Erkrankungen zu erkranken, dass das ein leicht vermindert ist. Und deswegen sollte man das machen. In Deutschland gilt diese Empfehlung immer noch. In anderen Ländern wurde sie ein bisschen verändert. Aber hier in Deutschland lautet sie genau so. Und dann die nächste Frage. Ist sie bitterer? Ist sie dünner? Dünner nein. Der Gehalt ist identisch gleich. Identisch. Also der Hypoallergen bedeutet nur, dass man die Proteine ein bisschen verkleinert hat, sodass das für das Immunsystem nicht so ganz gefährlich aussieht. Das nennt man Hypoallergen. Und deswegen, die ist nicht dünner. Was sein kann, ist, und das ist wirklich so, der Geschmack ist ein bisschen anders. Er ist jetzt nicht bitterer, so würde ich es nicht sagen, aber er ist einfach anders. Und wenn ein Kind aber, sage ich mal, nichts anderes kennt, dann wird es das trinken. Wenn ein Kind natürlich jetzt irgendwie nur Muttermilch kennt und jetzt kommt jemand mit einer HA-Nahrung um die Ecke, das ist schon ein Unterschied und da muss sich das Kind erstmal dran gewöhnen. Wichtig noch zu wissen, wenn Beikost regelmäßig eingeführt wird, kann man die HA-Nahrung wechseln auf eine normale Nahrung. Auf normale Prä. Also weil dann ist ja dieses Allergen reduziert und sowas macht keinen Sinn, weil dann isst ja das Kind plötzlich alles. Deswegen bis zur Beikosteinführung kann man das beibehalten. Es schadet aber überhaupt nicht, es weiterzumachen, weil wenn das Kind sich ja an diese Milch gewöhnt hat und die kennt, dann kann man die ruhig weitergeben. Aber wenn der Papa aus Versehen mal die falsche Milch gekauft hat und das Kind isst aber schon mittags, dann ist das nicht so schlimm.
Knackig beantwortet. Ich glaube, da war viel, viel Info drin. Würde ich direkt die nächste Frage nehmen, damit wir hier noch ein paar mehr dran nehmen können. Mich würde interessieren, was bei Vorhautverengung 4 Jahre unterstützend gemacht werden kann. Cortisoncreme, OP, wenn ja, wann? Da haben wir eigentlich schon, das ist das Thema Phimose, da haben wir eigentlich schon eine Folge fast komplett zu gemacht.
Genau so ist das. Das war, glaube ich, die letzte Folge sogar. Die vorletzte. Letzte war Rheuma. Genau so ist das. Also ganz kurz und knapp, mit 4 Jahren muss die Vorhaut noch nicht zurückgehen. Man kann erst mit einer Cortisoncreme anfangen. Aber wie gesagt, wenn das Kind keine Beschwerden hat, keine Schmerzen hat, kann man auch bis zum 6., 7., 8. Lebensjahr warten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da muss man nicht frühzeitig schon was machen. In manchen Ländern wird auch sogar gewartet bis zur Pubertät, ne? Weil man sagt, naja, bis zur Pubertät durch den Hormoneinfluss, durch das Wachstum des Penises, kommt es dann sowieso zur Lösung und zur Lockerung und spätestens da muss es dann gemacht werden. Aber in Deutschland ist es so, dass man so ab dem 6., 7. Lebensjahr, dass man da mal 5, 6, 7, guckt man mal drauf und wenn es zu eng ist, kann man das mal mit der Creme versuchen und wie gesagt, eher entspannt sein und nicht so panisch sein, außer das Kind hat natürlich regelmäßig Schmerzen oder sonst was, dann muss man das einmal den Kinderchirurgen zeigen.
Die nächste Frage, wir machen ein bisschen Tempo, Vitor. Lieber Vitor, warum drücken und pressen Neugeborenen in den frühen Morgenstunden so viel? Eltern beschreiben mir das häufiger. Ich kann das aber nicht gut erklären. Kannst du es vielleicht? Klingt so, als ob dir hier ein anderer Mediziner gerade eine Frage stellt.
Ich glaube, das war eine Hebamme.
Die Sabine.
Die mir geschrieben hatte. Genau, und sie ist Hebamme. Letztendlich ist das so, dass das ein persönlicher Eindruck von ihr ist, weil es gibt keine Studien, die zeigen, dass Kinder oder Neugeborene in den frühen Morgenstunden mehr drücken als irgendwann anders am Tag. Ich könnte ihr jetzt bestimmt tausende Eltern zeigen, die sagen, mein Kind drückt immer nur abends um 18 Uhr und nicht morgens. Also das ist ein persönlicher Eindruck. Was auch sein kann, ist, also Kinder drücken immer, weil was, also Neugeborene, wir reden von Neugeborenen, sie redet ja auch von Neugeborenen, in den ersten 4 bis 6 Wochen, weil natürlich das Ausscheiden ist ein aktiver Vorgang. Ne? Das heißt, die Kinder müssen den Bauch drücken, das Po-Loch aber entspannen. Und das kriegen die noch nicht so gut hin. Das heißt, die drücken erstmal alles. Ne? Die drücken Po-Loch zu, die drücken Bauch zu, Bauch fest. Das heißt, die drücken gegen so eine verschlossene Tür und dann werden die rot und drücken und drücken und irgendwann mal in der entspannten Stunde läuft es dann raus. Ne? Und dann versuchen die Eltern immer ganz viel. Da würde ich das Kind einfach nur versuchen zu unterstützen. Bauchmassage, Beinchen anwinkeln, nichts in den Po stecken, kein Thermometer, kein Zäpfchen. Weil dann macht das Kind Kacker, weil das ist ein Reflex. Und dann hat man aber die Hausaufgaben für das Kind gemacht. Und das Kind kann beim nächsten Mal, wenn es wieder da Schulgang hat, nicht abrufen, wie ich das mache. Weil es hat ja jemand anders für mich gemacht. Also lieber in dieser Phase unterstützen, durch Bauchmassage Beine anwinkeln und häufiger durch die Situation gehen. Weil dann hat das Kind auch schnell das dann
selbst gelernt. Was würdest du Sabine jetzt abschließend sagen? Was kann sie...
Sabine würde ich sagen, also das, was sie sonst auch allen anderen Eltern sagt, wenn die Kinder drücken, so wie ich es eben erklärt habe, ne? Kacka machen muss gelernt sein und da darf man auch drücken und mit viel Kuscheln und viel mit wenig Medikament und wenig Instrumentarium, sondern nur mit Kuscheln und mit meinen Händen, Bauchmassage kann ich ganz viel
super bewirken. Und Klassiker, der Morgenschiss, der kommt gewiss, auch wenn es erst am Abend ist. Gehen wir weiter in die nächste Fragestunde.
Das war mal gut. So.
Ja, das ist doch so, oder Vitor? Du hast dich doch bestimmt auch schon mal später abends dabei erwischt.
Nein, alles gut.
Hallo lieber Vitor, erstmal danke für die tolle Arbeit, Aufklärung und Liebe zu deinem Besuch. Beruf steht hier, ich wollte gerade sagen, kennt ihr euch? Warst du da schon mal? Nein, es steht hier. Zu deinem Beruf. Vielleicht habe ich auf diesem Weg Glück, dass meine Frage beantwortet wird. In einer Fragerunde auf Instagram habe ich es bis dato noch nie geschafft. Vielleicht sollten wir mal sagen, dass du jeden Sonntag, warum ich gerade lachen muss, ist, Vitor macht wieder Faxen, er klebt sich gerade von seinem Wichtel, den er zu Hause hat, das Baustellenhütchen an die Stirn. So.
Ein Einhorn.
Warte,
ganz. Genau,
wo waren wir denn stehen geblieben? Du bringst mich völlig aus dem Konzept. Jetzt erklär mal kurz, was ist denn jetzt jeden Sonntag auf deinem Insta-Account?
Ja, nicht jeden Sonntag, also ich mache das regelmäßig, manchmal alle 2 Wochen, manchmal alle 3 Wochen, jetzt war es irgendwie 2 Wochen hintereinander, mache ich mal immer mal wieder regelmäßig diese Fragerunden und die Leute sind dann ganz enttäuscht, wenn ihre Frage nicht drangekommen ist. Denen ist halt nicht bewusst, dass wenn sie sich, also ich sag mal, stellt euch vor, die Allianz Arena in Bayern, ne, die hat irgendwie, ich glaube, die nimmt 60.000 Menschen und diese voll besetzte Arena und das mal 2, die stehen 2-mal nebeneinander, diese Leute schauen sich meine Story an, jeden Sonntag. Und so viele Menschen und davon ungefähr ein Drittel, also sie sind so ungefähr bei 30.000 Leuten, so viele Leute schreiben mir dann in dieser Zeit Nachrichten. Es ist ein Jackpot, wenn jemand dessen Frage beantworte, das muss dem bewusst sein. Und deswegen ist es ja umso geiler, dass wir das hier machen, bei Podimo, weil dann können die Leute, die fragen, wenn sie, weil hier schreiben nicht so viele, ne? Wir haben, klar, auch viele Follower hier, aber hier kommen die Fragen ja gezielter, so dass tatsächlich die Fragen, so wie jetzt einige es ja gemacht haben, sagen, hier, da komme ich nicht durch, ich schreibe dir jetzt bei, über, vielleicht komme ich in den Podcast. Die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass man hier seine Frage beantwortet.
Kann man aber jetzt auch ein bisschen vergleichen mit, dass man im Stadion Ball an den Kopf kriegt, oder?
Ja, das ist auch sehr selten, genau die Person, aber ja, und doppelt gefülltes Stadion. Genau, und
dann kriegst du auch noch den Ball an den Kopf, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen.
Dann darf man sich nicht beschweren und sagen, sehr cool.
Aber ich lese vielleicht auch mal die Frage vor. Meine Fragen. Mein Sohn wird demnächst 1 Jahr. Mit 5,5 Monaten, also knapp 6 Monaten, wurde bei ihm Säuglingsepilepsie diagnostiziert. Wir waren mehrere Wochen stationär im Krankenhaus. Es wurden verschiedene Untersuchungen gemacht. Viele EEGs, MRTs und so weiter. Medikamente ausprobiert. Sogar eine 6-wöchige hochdosierte
Cortisontherapie musste er machen. In dieser ganzen Zeit war er so sehr von den Medikamenten beeinflusst, dass er fast nur geschlafen hat und er sich nicht weiterentwickeln konnte, beziehungsweise auf gewisse Dinge, wie zum Beispiel auf den Bauch drehen und komplett wieder zurück, dass er das verlernt hat. Heute kann er sich wieder prima drehen und das Robben klappt. Auch der Vierfüßlerstand wird gerade fleißig probiert. Aber Krabbeln, Sitzen etc. ist noch nicht in Sicht. Das Cortison hat bis heute, wir hoffen es bleibt so, die Anfallserie unterbrochen. Betreust du ähnliche Fälle in deiner Praxis oder hattest du solche Fälle schon? Wie ist die Entwicklung bei diesen Kindern? Wie ist deine Erfahrung mit Epilepsieformen, die sich entwickeln? Vielleicht kannst du ja hier darüber berichten.
Ja, also es ist sehr schwierig, da jetzt konkret was zu sagen. Ich sag kurz mal was Allgemeines. Also Epilepsie gibt es in jedem Alter. Also das ist ein epileptischer Anfall, Epilepsie, das heißt ein Hirnkrampfleiden. Es gibt die verschiedensten Ursachen, auch bei Säuglingen gibt es die wirklich ganz, und deswegen ist auch wichtig, dass gerade am Anfang, wie die Dame gesagt hat, ne, ganz viele MRTs, also Hirnscans werden gemacht zum Gucken, sieht man ein Herd, gibt es da irgendwelche Störungen, man schaut im EEGs an, also diese elektrischen Hirnwellen guckt man sich an, um zu gucken, weil da kann man auch erkennen, ob es irgendwo so Knoten in Anführungsstrichen gibt, die dann so Herde sind, die das auslösen. Also ganz wichtig ist, da werden ganz viele Sachen gemacht, auch ganz viele Stoffwechselerkrankungen können das auslösen. Deswegen, da muss alles angeguckt werden, und es ist so, dass die Medikamente, die gegen Epilepsie wirken, wenn es jetzt so die allgemeinen Medikamente sind, die machen am Anfang sehr stark, also häufig eine Nebenwirkung ist, dass sie sehr müde machen, und in dem Fall ist es natürlich so, bei einem 5,5 Monate alten bis zum ersten Lebensjahr, das ist so ein riesen Entwicklungsschübe, die da ja stattfinden mit motorisch und alles. Dass natürlich wenn das Kind durch die Medikamente viel schläft, viel, sage ich mal, rückgeholt werden muss. Ne? Und gerade bei diesen Kindern muss man dann, auch wenn sie dann eingestellt sind und die Krämpfe zum Beispiel auch besser werden, aber auch wenn sie nicht besser werden, aber wenn sie eingestellt sind, sage ich mal, muss zum Beispiel dann, also wir haben auch Kinder, die so sind zum Beispiel, und dass man da sagt, okay, man braucht Physiotherapie, ne? Man braucht Förderung, das Kind muss gucken, dass man das physiotherapeutisch, dass es auf den Stand kommt, wie es eigentlich sein sollte. Und deswegen kriegen diese Kinder immer eigentlich Physiotherapie, und dann, wenn sie das aufholen, dann vielleicht später auch und da noch irgendwelche Probleme haben bei Kleinkindern oder so, dann vielleicht sogar Ergotherapie. Also man muss schon schauen, dass man nur, weil das Kind jetzt in dieser Zeit diese Medikamente genommen hat und jetzt so, sage ich mal, ein bisschen hinterherhinkt, dass man das auf jeden Fall aufholt. Ne? Wenn das jetzt, sage ich mal, keine Stoffwechselerkrankung ist, die jetzt das Hirn irgendwie kaputt macht oder so, gibt es auch. Dann, oder es ist jetzt eine gutartige, sage ich mal, Epilepsie, so dass man sagt, okay, die kriegt man mit den Medikamenten gut eingestellt, aber auch die anderen, die, denen es nicht so gut geht, die brauchen trotzdem ihre Physiotherapie und Krankengymnastik, um zu schauen, dass die wirklich motorisch dorthin kommen, weil wir wollen ja auch, dass die sitzen, dass die laufen und sonst was. Und da, egal was da der Grund ist, müssen diese Kinder auch gefördert werden, definitiv. Und wenn das Kind das noch nicht hat, würde ich das auf jeden Fall ansprechen.
Kommen wir zur letzten Frage, Vitor.
Oh.
Ja. Ich finde es auch. Ich finde, das ist eigentlich ganz geil, so die Fragen zu beantworten, oder?
Ja, also ich auch, weil dann kann man, also erstens kann ich spontaner reden, weil ich mich nicht irgendwie auf irgendein Thema vorbereite oder so. Das ist immer ganz gut.
Verrückt.
So ein bisschen wie in der Praxis ist es halt, ne? Die Leute kommen mit ihren Problemen und ich gucke dann, wie wir es hinbekommen.
Sprechstunde sozusagen heute. Genau. Lass uns die Folge dann auch Sprechstunde nennen. Und so werden wir sie.
Das ist doch.
Wir nennen diese Folge einfach Sprechstunde. Und man muss dazu sagen, du hast die Fragen vorher nicht gesehen. Du schickst mir die und ich selektiere die alle und dann stelle ich dir die.
Ja.
So, dass du wirklich hier Freestyle machst. Das finde ich gut. Aber das ist ja auch dein täglich Lohn und Brot. Und genau da kommen wir nämlich jetzt zur letzten Frage von Emsa. Sie schreibt Folgendes. Hallo, lieber Kidsdog. Erst einmal bedanke ich mich für deine tolle Arbeit, die du wirklich täglich, auch am Wochenende über Insta und Podimo leistest. Ich habe nach 11 Jahren Kinderlosigkeit endlich meinen Sohn bekommen. Glückwunsch von uns beiden dazu. Durch dich und Gerrit habe ich wirklich viel dazulernen können. Das freut uns natürlich auch nochmal. Und jetzt kommen wir mal zu der Frage. Meine Frage ist, wie kann ich meinen Sohn bei seiner Mobilität unterstützen? Ich lege ihn mehrmals täglich auf den Bauch. Doch er macht keinen Anstalt, sich auf den Vierfüßlerstand zu stellen oder auch nur zu robben. Er wird bald 8 Monate. Bin ich viel zu streng? Kann er sich noch Zeit lassen? Liebe Grüße, Emsa. Also ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, Vitor. Ja.
das würde mich jetzt interessieren, ja, was du da sagst.
Als dreifacher Vater würde ich sagen, Emsa, lass es.
Ja, also ja, also grundsätzlich an alle, lasst das erstmal, ne? Weil immer so dieses, ich muss mein Kind fördern, ich muss es fördern, ich muss, nein, man muss gar nichts, ne? Also jedes Kind, wenn es jetzt nicht irgendwie entwicklungsgestört ist, lernt irgendwann zu laufen und irgendwann stellt es sich hin und nicht jedes Kind muss krabbeln. Früher dachte man, muss drehen, robben, krabbeln, aufstehen, loslaufen, Schule und am Ende Rollstuhl. Als alter Mann, so war irgendwie der Verlauf. Jetzt weiß man, man muss nicht krabbeln, man muss, es gibt Kinder, die robben nur und ziehen sich dann hoch. Es gibt, also es ist ganz unterschiedlich und deswegen gibt es ja die Vorsorgen, die sind leider nicht in allen Bundesländern Pflicht, aber deswegen bei der U5 zum Beispiel mit 6 Monaten, da guckt man schon mal, dreht er sich, greift er oder so. Ich kann das natürlich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen, ne? Aber grundsätzlich ist es so, dass sie es schon mal, was man machen kann, und das empfiehlt ja auch die WHO, das Tummy Time, also dass man die Kinder auf dem Bauch immer liegt, also wenn das Kind wach ist und man zum Spielen, dass man es mal auf den Bauch legt, wenn die Kinder das nicht möchten, weil sie es nicht mögen, ist Tummy Time auch, wenn das Kind auf meinem Bauch liegt, ne? Also dann und mit mir zum Beispiel irgendwie kuschelt oder mit mich anguckt oder so, das ist ja auch dann, oft liegt es ja auch auf dem Bauch und liegt nicht irgendwie so auf einer geraden Fläche, das kann man auch machen und alles andere würde ich dem Kinderarzt zeigen und denen fragen, ne? Weil der kennt natürlich das Kind, ich bin da, es gibt bestimmte so Sachen, die erreicht werden sollten, ne? Bei der U6, also mit einem Jahr sollte man sich hochziehen können oder wenigstens auf die Knie und schon so zeigen, dass man hochgehen möchte. Man muss irgendwie von A nach B kommen. Also ich sage schon gar nicht mehr krabbeln, weil dann werden ganz viele nervös, aber es gibt Kinder, die rollen sich von A nach B. Super, also wirklich perfekt. Ne? Die kommen die sagen, oh, der nimmt mir die ganze Wohnung auseinander. Und dann sagt er, ah, krabbelt der? Nein, der rollt. Oder der schrubbt sich auf den Popo hin und her. Ne? Also wenn ich mit einer Methode super hin und her komme, dann hat man nicht den Drang, das zu ändern. Dann werde ich auch nicht krabbeln nochmal lernen, wenn ich dann schon fast mich irgendwo hinstelle. Ne? Also deswegen muss man da, kann man da entspannt sein. Wenn das Kind sich gar nicht dreht, gar nicht die Tendenz hat, die Beine zum Beispiel mit 8 Monaten hochzunehmen, dass man sagt, er nimmt seinen eigenen Fuß in den Mund, also so, oder dann so auf die Seite zu kippen. Wenn solche Sachen gar nicht gezeigt werden, dann würde ich einmal dem Kinderarzt oder Kinderärztin zeigen, dass sie mal schaut, wie findet sie denn die Entwicklung. Weil der nächste Termin ist halt 6 Monate und dann erst wieder mit einem Jahr. Dazwischen passiert viel. Das Kind ist jetzt so dazwischen, so dass wenn man sagt, okay, das Kind hebt nicht die Beine, legt sich nicht auf die Seite, dreht sich nicht gar nicht selbstständig, dann würde ich es einmal dem Kinderarzt vorstellen und einmal gucken, was der dazu sagt.
Das erinnert mich ein bisschen an meinen Ältesten. Der hat immer ein Knie auf dem Boden gehabt und mit dem anderen Fuß hat er sich dann immer so weggezogen.
Genau, und dann wie so eine Schaufel. Ne? Das ist der einarmige Bagger, nenne ich den immer. Ja. Ne? Den gibt es auch. Ne? Der ist dann immer so tschup, tschup, tschup und dann kommen ganz viele und sagen, ich glaube, der hat ein gelähmtes Bein, der streckt das nie durch und so. Naja, warum? Er hat halt gelernt, damit kommt er so schnell voran. Ja. Warum soll er denn jetzt, der wäre doch doof, wenn er jetzt erstmal 3 Wochen lang irgendwie doof kaum vom Fleck kommt, weil er irgendwas Neues lernen soll.
Genau, der hat nie gekrabbelt. Der hat nur das gemacht, den einarmigen Bagger, den du gerade beschrieben hast, von da aus ist er dann direkt ins Laufen gekommen.
Ja, ja, genau.
Und das war so beim ersten, das. Aber dann, naja klar, dann googelt man natürlich auch und guckt mal hier und links, was ist da los, ne? Warum benutzt er das andere Füßchen nicht, hat er was mit dem Knie oder man macht sich ja Sorgen, dass das Knie dann schon mit 2 Jahren komplett durch ist, wenn er das jetzt noch ein paar Jahre durchzieht, kennen wir ja alles.
Also
ne?
Wir könnten das nicht machen.
Nee. Vitor, damit sind wir am Ende. Ich mache mal unser Buch hier zu, wo ich mir die Fragen alle aufgeschrieben habe und werfe es mal auf den Haufen der Fragestunden-Folgen. Vielen Dank an euch alle mit so vielen Fragen und ich glaube, da können wir bald sicherlich nochmal wieder eine neue Frage machen. Vitor, kommen wir einmal zu unserem Potpourri von Themen, die wir noch auf der Liste haben. Autismus, Kopfplatt, Ticks, Verspannung bei Kindern, Pubertät, Schweißgeruch bei Kindern, Handy, Spielsucht, Trauer bei Tod, Rheuma hatten wir, Diabetes.
Ich bin dafür, dass wir nächste Woche über Diabetes reden. Diabetes Typ 1, nicht den Typ 2, nicht den Altersdiabetes, den die Oma oder der Opa haben. Leider auch schon immer jüngere Menschen, jüngere Kinder auch, die sehr stark übergewichtig sind. Nein, wir reden über den Typ 1 Diabetes, die Autoimmunerkrankung. Wie können wir es erkennen? Auf was sollte ich achten? Was sind heute so die Behandlungsperspektiven? Darauf achten wir und auch ganz interessante Studien, die aktuell in Deutschland laufen, zur Vorerkennung, also zum Früherkennung. Das schauen wir uns alles an.
Cool, freue ich mich. Ich bin auch wieder dabei und habe jetzt eigentlich nichts mehr auf meiner Liste. Möchtest du noch irgendwas sagen, Vitor? Möchtest du mir noch eine Frage stellen?
Nein, nur achso, an dich. Ich habe gehört, was soll ich da fragen? Ich habe ja auf Instagram, hast du ja
warst du ja online. Ganz viele Leute waren sehr überrascht, wie du aussiehst.
Ja, witzig, ne? Die sagen,
das ist sehr lustig. Ich finde, also mich kennt man natürlich, das ist ja langweilig, aber dich kannten ja die Leute nur von der Stimme. Und es haben wirklich, ich habe dir ja 2, 3 Nachrichten geschickt, aber es haben massig Leute wirklich geschrieben, krass, ich habe mir den ganz anders vorgestellt und so. Und da denke ich mir, wie stellt man sich den vor? Also irgendwie, das ist sehr lustig.
Ja, das würde mich auch mal interessieren. Wie,
Und ganz viele haben mir dann auch geschrieben, oh, ich habe gar nicht erkannt, dass das jemand anderes ist. Viele dachten, du bist ich.
Ja, wir haben denselben Bart, dieselbe Brille so ein bisschen, ne? Selbe Statur.
Und dann, ich bin schlanker. Das Gammlige mit den bunten Socken und so, das hat dann schon gepasst zu mir.
Ja, aber das ist Urban. Das ist doch wirklich so. Ich finde diese ganze Insta-Welt, ich finde diese schrecklich, wo alle so allglatt sind. Mein Gott, man kann doch auch ein Video machen, so wie ich es dir dann eben zugeschickt habe, beim Spülmaschine ausräumen, einfach die Sachen einräumen. Das muss doch auch gemacht werden. Das ist doch auch Aufgabe von eines Vaters, oder nicht?
Ja, aber ich frage mich immer, also, ja.
Ja, ist das aber so?
Ich denke mir dann immer, wenn ich auf Insta unterwegs bin, möchte ich ja auch keine Realität, sondern ich möchte auch schöne Bilder. Das ist wie wenn ich irgendwie in ein feines Restaurant gehe, dann möchte ich da auch nett bedient werden. Und für die Leute, die glauben, sie gehen auf Instagram und sehen da wirklich real life, denen ist nicht mehr zu helfen, weil das ist falsch.
Ja, das ist richtig, richtig.
Ja.
Ich finde das gut, weil danach, ich entspanne dabei übrigens, wenn ich...
Und viele haben geschrieben, warum wischt der denn jetzt das Geschirr aus der Spülmaschine irgendwie, wenn er es dann wegpackt. Ne?
Die Teller waren noch ein bisschen nass.
Die waren nass, ja, und dann habe ich dir gesagt...
Salz.
Zu wenig Salz. Ja, dann bleiben da die Wassertropfen bleiben dann drauf.
Das ist wirklich so. Also.
In dem Sinne.
Bis dann.
Tschüss. Tschüssing.
Hey, danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast.
Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt es immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc_open. Und da gibt es natürlich bei Podimo nicht nur uns, jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber. Bis gleich.